Danke. Guten Morgen zusammen. Wir stehen auf der Seite 106 in der Ausgabe und hatten ja beim letzten Mal geschlossen mit diesem Gedanken da, aus 1 wird 2 und Zarathustra ging an mir vorbei. Nicht? Zarathustra, also der Mensch, man könnte fast sagen, zwischen dem Menschen und dem Übermenschen, so in diesem Übergang, wo er steht. Der nächste Text, den jetzt hier der Auswähler gewählt hat, geht wieder gerade an das Gegenteil, an den letzten Menschen, wovon am Anfang vom Zarathustra auch die Rede ist, der eben herabgekommen ist, alle Kraft verloren hat, der Erdfloh, wie er ihn auch nennt, der eben hüstelt, heißt es da, und sein Glück genießt. Sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht und keine höheren Ambitionen mehr hat. Das schiebt er ja ein und das, wenn Sie sehen, das kann man auch nochmal aufnehmen, wenn Sie weiter blicken auf die nächste Seite rüber, der Text 4213 da in der Mitte. Also ich meine Seite 107, also dieses 213 in der eckigen Klammer da, da steht es, es ist an der Zeit, dass der Mensch sich ein Ziel stecke, noch ist er zum höchsten Ziele reich und wild genug, ich sage euch, ihr habt noch Chaos und Anprall der Gestirne in euch, um einen Sternentanz gebären zu können. Einst aber wird der Mensch zu arm geworden sein, einst wird er selbst zur Wut der Verachtung nicht genug Rat und Schwung sein. Das ist hier die Seite 107. Also einfach, wir haben ja angefangen auf der Seite 106, da machen wir auch gleich weiter und hatten dort den Text 462. Und jetzt sage ich, weil das so unmittelbar anschließt, habe ich gesagt, schauen Sie bitte einfach auf derselben Doppelseite nur rüber nach rechts. Dann haben Sie dort den Text 4213 und das ist der, den ich Ihnen eben nochmal vorgelesen habe, wo er das jetzt anspricht und sagt, der Mensch wird also immer weniger, immer ärmer. Das ist noch diese antike Vorstellung, die eigentliche Wucht und Kraft ist am Anfang und dann wird es immer weniger, während ja sonst die Neuzeit ja umschlägt und sagt, nein, die Zukunft wird immer besser, der Donnerstag ist immer besser als der Dienstag. Die Auffassung hatten die Alten nicht. Und auch Nietzsche denkt ja eher so rum, sagt, die Leute werden immer schwächer. Wenn man sagt, was Besseres kommt nicht nach, sagen ja die Leute auch. Ist auch so eine Redensart. Und die spricht er ja an und sagt, jetzt hättet ihr noch Kraft, wenn ihr euch da dran macht. Einst wird der Mensch zu arm geworden sein, einst wird er zur Wut der Verachtung nicht mehr fähig sein. Und deswegen so diese Forderung zu sagen, schafft das irgendwie jetzt. Was sie da genau schaffen sollen, steht ja nicht da. Aber dass sie da eben ernst machen mit der Änderung. Nur um zu verdeutlichen, wenn wir wieder zurückgehen jetzt zu unserem Text auf der Seite 106, der letzte Mensch, er hüstelt und genießt sein Glück. Das heißt, der opfert sich nicht mehr für irgendetwas, sondern für die anderen, sondern denkt nur an sein Glück, sagt er. Und das, was der sich unter Glück vorstellt. Und dann geht es jetzt wieder erstmal weiter mit anderen Texten. Er spricht jetzt also die Wissenschaft an im nächsten. Diese wollen Würfel spielen und jene wollen rechnen und zählen und jene wieder wollen immer Wellen und Tänze der Wellen sehen. Sie nennen es Wissenschaft und schwitzen dabei. Aber es sind Kinder, die ihr Spiel wollen. Und wahrlich, es ist eine schöne Kinderei und etwas Lachen würde dem Spiele nicht schaden. Davon hatten wir schon mal geredet, dass das Leben eigentlich ein Spiel ist, dass man das inszeniert und dass man es nicht so ernst nehmen soll. Das ist ja eine uralte Metapher, auch bei den Christen taucht die ja immer wieder auf, beim Welttheater zum Beispiel, dass gesagt wird, man spielt hier seine Rolle und hinterher kriegen alle eben die Gage, unabhängig welche Rolle sie gespielt haben. Da steckt auch schon dieser Gedanke drin. Er hat ja gesagt, wir haben diese drei Möglichkeiten. Die Antike sagt, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Die Neuzeit sagt, die Arbeit. Und die Kirchenväter, die sprechen davon, dass es das Spiel sei, die Welt ein Spiel sei, einschließlich der Kreuzigung, all dem, dass das Spiel genannt wird. Das hatten wir gestern kurz angesprochen schon. Da muss man eben jetzt Wert drauf legen und sehen, dass hier Spiel nicht Spielerei heißt, Eigentlich so quer durch taucht das auf. Da könnte ich jetzt keinen Namen nennen im Moment, weil das so ständig da ist. Ich würde noch mal verweisen auf dieses Buch, das hatte ich da ja auch schon genannt, von Hugo Rahner, Der spielende Mensch. Der trägt sehr viel von diesem Material zusammen. Und dann kann man von dort her wieder den Bogen schlagen zu Schiller, hatte ich auch schon gesagt, Ästhetische Briefe, wo er davon spricht, dass der Mensch erst dann ganz Mensch ist, wenn er spielt. Wo das hineingehört. Da muss man sich fragen, was heißt jetzt hier Spiel? Spiel hat was zu tun mit, vom Wortsinn kommt es wahrscheinlich, wissen Sie nicht genau, von einem Hin und Her her. Der Spielmann ist ursprünglich nicht der, der Musik macht, sondern der auch der Gaukler, da steckt das auch drin, der herumgaukelt. Nicht? Das ist also gemeint, diese tänzerische Bewegung, so, das steckt da eigentlich drin. So wie man heute noch von so Maschinenteilen sagt, sie haben Spiel, ne? Dass sie hin und her gehen können. Das scheint so der Ursprung zu sein. Dann gehört dazu, dass es eine abgesteckte Welt für sich ist, das Spiel. Das haben dann so die Spielphilosophen so herausgearbeitet. Das ist der Aufbau einer eigenen Welt. Das Spiel selber hat keinen Zweck, sondern Zwecke gibt es nur innerhalb seiner. Das Spiel hat Sinn. Der Mensch kann natürlich alles verzwecken. Ich kann Spieltherapien machen. Dann verzwecke ich das Spiel. Aber sonst ist das Spiel in sich zweckfrei und sinnvoll. So sagen immer die Leute, die darüber arbeiten und schreiben. Das Ansetzen, also es ist eine Letztbestimmung. Wodurch kommt das Spiel zustande? Der Grundgedanke des Spiels ist die Regel. Deswegen ist das so wichtig, sagt man mal, für die Kinder ist Spiel deren Lebensernst und Arbeit. Deswegen sind die Kinder auch erstmal Ritualisten. Also man muss sich genau an die Regeln halten, man darf die nicht ändern. Dass es dann später Spiele gibt, gerade bei den Erwachsenen, wo die Spielregeln so weit gehen, dass kalkulierte Regelverstöße auch mit hineingehören. Das haben sie beim Fußball zum Beispiel. Klar, besser halte ich nochmal die Hand vor dem Ball, eher ins Tor geht, aber dann kommt natürlich dann der Elfmeter. Also dass einfach so die Regeln bestehen. Und so gibt es auch Spiele, wo wenn man auf ein bestimmtes Feld würfelt, man jetzt neue Regeln machen kann oder eine andere Regel. Das ist egal. Also von minutiöser, enger Befolgung bis zu allen möglichen Offenheiten. Regelbefolgung ist das Entscheidende.
Könnte man sagen, dass jetzt beim Spielwerk wie bei der Uhr, ja, trotzdem, dass das feinstens zusammen ist, es sie nicht geht, wenn kein Spiel...
So ist es. Es muss also, das gehört auch noch dazu, dass alles stimmen muss und gehen. Aber es hat selber, das war jetzt erstmal nochmal dieser Punkt von wegen der Freiheit, die der Mensch dort hat, dass es selber keinen Zweck hat. Man kann nicht sagen, gut, es macht einem Spaß, oder, aber das ist eigentlich nicht gemeint, sondern es ist in sich ein Geschehen, das für sich selber steht und gilt innerhalb dieses Raums. Und das nennt der Tolkien, nennt das, dass das Zweitschöpfer sind, die so etwas machen. Und man tritt in eine neue Welt ein. Tolkien hat das behandelt in einem wichtigen Essay über das Erzählen und hat sich auseinandergesetzt mit einem Wort von Coleridge, der hat gesagt, poetischer Glaube sei willing suspension of disbelief. Ein freiwilliger Verzicht auf den Unglauben. Das sei poetischer Glaube. Und dagegen wendet sich Tolkien ganz entschieden. Er sagt, nein, das ist nicht begriffen. Sich auf eine Erzählung einlassen, ein Theaterstück, ein Film, ein Schachspiel, ein Tennisspiel oder was immer heißt, in eine neue Welt treten und die Regeln dieser neuen Welt erfüllen. Und zwar mit allem Todernst, der dort hineingehört, innerhalb des Spiels. Deswegen habe ich ja, einer meiner Buchtitel heißt Spielernst. Also wo ich immer sage, ein Spiel geht kaputt, wenn ich es zu ernst nehme. Und ein Spiel geht kaputt, wenn ich es nur spielerisch nehme. Mein Beispiel war, Mensch, ärgere dich nicht, kann man nicht mit jemandem spielen, der hinterher noch den ganzen Abend wütend ist, wenn er nicht gewonnen hat. Aber ich kann es auch nicht mit jemandem spielen, der sich überhaupt nicht ärgert, wenn das Püppchen rausfliegt. Dann ist es wirklich langweilig. Und so,
das nicht? Kind, was alles wegnimmt zum Spielen.
Ja. Das geht auch nicht. Das ist jetzt der nächste Schritt.
Das wäre jetzt die kapitalistische Form.
Ja, genau.
Die anderen können dann nicht mehr spielen. So ist es.
Und dann kann es auch selber nicht spielen. Dann kann es auch selber nicht spielen. Das ist der nächste Schritt. Denn dann gehört jetzt zu dem Ernst des Spiels, gehört zum Beispiel der Satz, den hatte ich auch schon zitiert gehabt, wer wirklich spielt, muss einverstanden sein, dass das, womit er spielt, mit ihm spielt. Also schon, wenn ein Kind allein einen Ball an die Wand wirft, muss es eben dorthin laufen, wo der runterkommt, denn das will es ja auffangen, nicht? Und deswegen können verschiedene Leute nicht spielen, weil die sich nicht in dieser Weise aufs Spiel, die sich nicht mitspielen lassen. Wobei sie bei diesem Satz bitte das sich doppelt lesen, als Dativ, als Akkusativ. Es gibt Leute, die sich nicht mitspielen lassen. Also die selber machen sie nicht mit, weil sie dann sich riskieren, weil sie es eben nicht wagen, dass man ihnen mitspielt. Sondern die wollen immer das Ganze selber in der Hand haben. Wirklich spielen heißt aber sich aufs Spiel setzen. Also erstmal den Ball weitergeben. Wir haben es schon gesagt, nicht? Das Kind, das eben den Ball festhält und lernen muss, nein, den Ball spielt man weiter, sonst ist es kein Spiel, nicht? Dass das hineingehört. Und dass man dann eben auch aufnimmt, wir sind auf der Seite 106, 100, 107, nicht? Dass wir da so also gucken, wo das hingehört. Ich lasse mir auch gut oder übel mitspielen, wenn ich in ein Spiel hineingehe. Sodass also auch unter dieser Rücksicht Spiel ein Höhepunkt von Freiheit ist. Ich halte mich nicht fest. Weder mein Spielzeug oder meine Spielmarken oder was ich, mein Einsatz, oder wie man das nennt, noch mich selbst. Sondern ich setze alles aufs Spiel. Ich riskiere alles dabei, wer wirklich spielt und das ernst nimmt. Man kann sich eben so helfen, sonst ist ja nur ein Spiel. Ne? Wenn man, das muss man auch irgendwo im Hinterkopf halten, denn der Spielernst ist nicht dasselbe wie der Lebensernst. Sonst.
Da wäre aber dann diese Frage an die Kirchen, Väter, wo hört das Spiel auf?
So ist es. Wo hört das auf? Und da sagen die, da wundert man sich eben drüber, weil hier Gott spielt. Und deswegen kann sogar die Kreuzigung Spiel heißen. Also dass das da dramatisch zugeht, ist klar, denn denken Sie, was die damals alle Spiele nannten. Was heißt im Römischen also Panem et Circenses, nicht? Wenigstens für die, die da unter die Löwen gerieten, nicht? Auch die Gladiatoren gegeneinander. Also das hatte ja schon seine Dimension nochmal.
Vielleicht hat sich da der Spielbegriff ein bisschen.
Also eben, das muss man schon sagen, dass wir heute zum großen Teil nur noch einen spielerischen Spielbegriff haben. Aber Schiller nicht. Da hat das Spiel noch Erhebliches an Ernst. Erst recht, wenn man nochmal daran denkt, dass man ja auch vom Schauspiel spricht. Und das ist für ihn ja eine Schule der Moral, der Ethik. Sodass Sie da sehen, es bleiben schon Dinge erhalten. Das heißt, dass die Spielwelt eine eigene Welt ist, die von außen als eine ausgegrenzte innerhalb der ganzen Welt geschieht. Die aber innerhalb des Spiels ihre eigene Welt ist. Mit ihren eigenen Regeln, in die man eintritt. Und jetzt eben nochmal wieder zurück zu diesem Satz. Willing suspension of disbelief ist eben nicht richtig. Da ist man nicht wirklich ins Spiel eingetreten. Da sagt Tolkien, das machen Leute, die eben das Spiel oder die Geschichte nicht mögen. Die müssen dann wenigstens so tun, sonst halten sie es überhaupt nicht aus, gelangweilt dabei bleiben zu müssen. Nicht? Aber wer sich wirklich einlässt, für den ist das spannend und ernst und nicht langweilig, ein Spiel. Nicht, dass das genau hineingehört. Und das muss man alles mithören. Vor diesem Hintergrund der beiden anderen Rivalen, Arbeit und Kampf. Und dann sieht man, welchen Ernst dann der Begriff Spiel bekommt. Also der ist wirklich nicht spielerisch, sondern es ist dieser ganze Ernst mitgemeint, auch mit dem Gedanken, dass es tatsächlich nicht alles ist, denn diese Welt ist nicht alles. Unser Leben nicht alles ist, es hört irgendwann auf. Und dann kommt man daraus heraus.
Und das Spielerische ist dann das Unvorhergesehene, oder?
Also mit spielerisch meine ich jetzt, dass ich das Spiel nicht ernst nehme. Dass ich sage, es ist ja nur ein Spiel. Das sind ja nur Holzpüppchen oder so. Ne? Während eben, wenn ich eben Schach spiele, ist das eben keine Holzpuppe, die Dame. Sie ist natürlich auch keine wirkliche Dame, denn die schlägt man ja nicht. Nicht? Also dass man mir wirklich guckt, es ist jetzt hier das Schachspiel, mit dem Ernst, die dieses Spiel hat, wo es darum geht, wer setzt den anderen matt und wo es wenig Sinn hat, mit jemandem zu spielen, der nicht mit aller Kraft versucht zu gewinnen. Nicht? Und sich da wirklich einsetzt und versucht, jede Chance auszunutzen oder so. Aber in einem letzten Hintergrundwissen, es ist ein Spiel. Es ist also nicht russisches Roulette, wo man in der dann erschossen ist oder so, sondern es ist eine in sich geschlossene Welt.
Spiel ist auch eine gute Konzentrationsübung. Gerade Schach
oder Handball. So ist es, ja.
Und, also man ja, kann da ja. Die Konzentration üben, sich hineinvertiefen.
Ja.
Und damit ist es auch wieder eine Entspannungsmöglichkeit.
So ist also die. Simon Weil macht sogar nochmal einen scharfen Unterschied zwischen Konzentration und Sammlung. Die sagt, also Konzentration ist noch zu sehr so zusammengezogene Augenbrauen und sich so fixierend auf einen Punkt hin, während bei Sammlung bin ich zwar nicht zerstreut, ich bin gesammelt, aber gesammelt heißt nicht zugespitzt auf etwas, sondern ich bin offen auf das, was kommt, weil ich bei der Aufmerksamkeit und beim Warten nicht schon ein Suchbild des Erwarteten habe. Denn wenn ich das hätte, dann bin ich in der Gefahr, dass ich den Kommenden nicht erkenne. So, dass es darauf ankommt, bei dem wirklichen Warten richtig leer und offen zu sein. Das ist der Punkt, der hingehört. Man erkennt dann schon, wenn es das Richtige ist, meint sie. Aber wenn ich mir ein zu deutliches Bild aus der Erwartung mache, dann kann es eben so laufen, wie es eben gelaufen ist, auch im Fall Jesu Christi, dass eben dann der Messias nicht erkannt wird. Weil man dem so viel schon vorgeschrieben und zugeschrieben hat, dass wenn der jetzt anders auftaucht, man ihn nicht erkennen kann. Und deswegen sagt Simon Weil, die Leute müssen, also Schule muss sein und Aufgaben müssen sein, aber vor allen Dingen muss beigebracht werden, Sammlung statt Konzentration. Also dass das also gelingt, diese Offenheit für das, was sich ergibt. So wie wenn man etwas vergessen hat und das Wort sucht, dann muss man ja auch irgendwie so offen werden dafür. Deswegen so diese Taktik, zwischendurch an was anderes zu denken, an was anderem zu reden. Denn wenn man sich zu sehr da verbohrt und fixiert, kann es nicht kommen. Und dieses sich öffnen für, das meint sie, das ist diese Dimension im Spiel. Also ich bin einerseits ganz gesammelt, die Regeln gelten. Und da habe ich ja dann auch nochmal, finde ich, hilfreich, zu sagen, diese berühmte Bestimmung von dem Bacon, der sagt, Naturam parendo vincimus. Wir besiegen die Natur durch Gehorchen. Also wir bemühen uns, die Regeln zu erkennen, nach denen die Natur funktioniert, und diese Regeln zu befolgen. Und wenn wir sie befolgen, dann bauen wir Flugzeuge, die besser, schneller und alles Mögliche fliegen als die Vögel. Also wir gehorchen dort, um zu herrschen. Naturam parendo vincimus. Und jetzt behaupte ich, beim Spiel lernen wir die Regeln, um sie zu befolgen. Das ist das, was eigentlich ansteht. Da will ich nicht nochmal die Regeln beherrschen. Oder vielmehr, die Regeln beherrschen ist dann dasselbe Wort wie eine Sprache beherrschen. Eine Sprache beherrschen heißt nicht auf ihr rumtrampeln, sondern das heißt ja ihr folgen, hören, was sie verlangt, welche Endung, welche Konjugation, welche Verbform, welchen Nebensatz oder so. Also hier dreht sich's gerade um. Eine Sprache beherrschen, ein Musikinstrument beherrschen, heißt nicht darüber triumphieren, sondern das tun, was es braucht, was es verlangt. Es mündet gerade in den Gehorsam ein. Während eben neuzeitliches Herrschen mit dem Gehorsam anfängt, um zu herrschen. Das ist also genau diese Umdrehung. Beim Kampf geht es auch um andere Dinge. Also dass man wirklich von dort her nimmt, eben man darf es, ich wiederhole es nochmal, nicht zu spielerisch nehmen, was ich hier mit Spiel meine. Es hat seinen eigenen Ernst, dass der hineingehört. Und dann haben wir diese drei Grundbegriffe. Kampf, Arbeit, Spiel. Und dann ist die Frage, was herrscht, also heute, ich glaube nach wie vor, herrschen eigentlich vor im Kampf und Arbeit. Und dann gibt es noch die Freizeit, da ist aber kein echtes Spiel dann in vielen Fällen, sondern es wird entweder nur Kampf und Arbeit fortgesetzt. Darauf läuft es, oder es läuft einfach ins Spielerische raus, ins Amüsement. Deswegen reden alle Welt von Spaß oder so, dass es dann hingehört. Und dieser gefüllte Spielbegriff, den eben der Schiller dann auch hat, der kommt auch bei ihm dauernd vor, bei Nietzsche. Der sagt, ich muss diese Sammlung und diese Leichtigkeit haben, um hier auch mich selber aufs Spiel zu setzen und zu riskieren. Das ist ja ein Grundgedanke, den er immer wieder hat, dass man sich selber riskiert. Und vielleicht ist das eine der deutlichsten Beschreibungen über den letzten Menschen, dass das einer ist, der nicht wirklich spielen kann, sondern dem es ums Glück geht, der muss das eher festhalten, dass er nichts riskiert oder so. Das ist
der Punkt.
Ja, wenn man eben, das ist genau der Punkt, dass ich das Glück eben nur kriege, wenn ich es nicht anziele. Das ist ja dieser Grundgedanke bei Viktor Frankl, dass Happiness must ensue, ist es nicht möglich to pursue. Obwohl das also die amerikanische Fassung sagt, aber die meint ja mit Glück was anderes. Die meint ja diese Redensart, dass ich mein Glück machen kann, indem ich gegen Zunftzwänge und so meinen eigenen Beruf wählen kann. Das war da schlicht gemeint. Aber so wie es drin steht in der Verfassung, the right for pursuit of happiness, da sagt eben Frankl, das ist völlig daneben. Und Brecht sagt das ja auch, nicht? Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Das ist die Liste der Verfolgten. Und man muss nur stehen bleiben und innehalten, dann ist es da. Nicht? Also das ist genau der Punkt. Das ist die sicherste Methode, unglücklich zu werden, die ist, um jeden Fall glücklich werden zu wollen. Deswegen bin ich gegen diese Tradition von Platon bis Bieber, dass der Mensch unweigerlich sein Glück will. Ich glaube nicht, das halte ich nicht für richtig. Außer, deswegen bin ich dann nochmal dagegen, dass die mit Glück dann eigentlich nur noch, also das mischen sie so, dass mit Glück eigentlich nur was Analytisches gemeint ist. Denn wollen heißt natürlich, das erreichen wollen, was ich will. Wenn ich das jetzt Glück nenne, ist das analytisch. Und nicht synthetisch. Das ist tautologisch ist das. Wenn ich das sage. Was wollen heißt, natürlich das kriegen, was man will. Oder das erreichen, was man will. Was soll sonst wollen heißen? Nicht? Das kann aber nicht gemeint sein, denn Glück ist ja gerade ein Überschuss. Glück ist ja das, worauf mit Dankbarkeit geantwortet wird. Und worauf ich mit Dankbarkeit antworte, ist, dass ich nichts es mir selber schaffe. Und dass es auch nicht mein Recht ist, sondern dass ich etwas kriege über meine Möglichkeiten und über meine Berechtigung hinaus. Denn sonst wäre ich nicht dankbar. Bitte?
Sehen Sie da Platon nicht ein bisschen eng? Also ich würde jetzt mal als Beispiel das Symposium nehmen, wo es um den Eros geht. Und der Eros hilft, um zur Erkenntnis zu kommen. Und es ist dann, man schreitet fort und schreitet fort über die einzelnen Stufen. Natürlich bemüht man sich da und strebt, das ist richtig. Aber das Glück kommt plötzlich und plötzlich, völlig unerwartet, kommt diese große Einsicht. Und insofern meine ich, ich sehe das nicht so von hier dahin immer nur dahinterher eilen, sondern ich sehe schon, dass mit den Stufen geschenkt wird.
Na ja, das können Sie
nicht. Ja. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Denn sonst, also ich sehe Platon nicht so eng.
Naja, also ich sehe ihn auch nicht so eng. Ich rede ja nicht vom ganzen Platon, sondern ich rede nur von der These, dass der Mensch notwendig sein Glück will. Von nichts anderem. Also ich ziehe weder den ganzen Thomas hier ran, noch den ganzen Pieper, noch den ganzen Platon, sondern nur diese eine anthropologische Aussage, dass wir frei sind nur gegenüber Mitteln und solchen Dingen, aber völlig unfrei hinsichtlich des Glücks, was wir erstreben, dass wir da gar nichts anderes erstreben können als unser Glück. Und gegen diesen Satz,
wo steht der?
Ja, dauernd verteilt herum. Sie können, wenn Sie wollen, es nachlesen in einem Band, der heißt Liebe und Glück, herausgegeben von dem Kollegen Wald und Möllenbeck. Das ist eine Tagung, die wir vor 2 Jahren gehabt haben in Paderborn. Da gibt es so eine Reihe von, da treffen immer so christliche Philosophen. Und das, inzwischen haben wir, glaube ich, die 4. Tagung gehabt. Und da geht es immer um Lewis und um Pieper. Und da hieß es, wie der Titel sagt, Liebe und Glück. Und da gibt es dann ein Kapitel von mir, über, der heißt der Titel Liebe ist, Eros ist Liebe, aber Liebe ist nicht Eros, heißt der. Und wo ich das also ausführlich behandle, und es gibt in derselben Richtung geht ein Aufsatz vom Franziskus von Heeremann. Und dann gibt es darin eine sehr scharfe Kritik und Herunterputzen unserer beider durch den Kollegen Wald, was eigentlich nicht geht als Herausgeber in einem Band. Deswegen kommt jetzt im Februar kommt der nächste Band und in dem gibt es dann nochmal eine Antwort von mir. Da geht es um was anderes, nämlich warum gut sein sollen. Aber dann nehme ich das nochmal auf und mache auch nochmal eine längere Replik auf Wald. Wir haben uns inzwischen auch wieder versöhnt. Der hat sich entschuldigt, weil das ging in der Form auch wirklich nicht so. Das hätte man auch vorher zeigen sollen oder so. Es war etwas verblüffend. Aber nur damit Sie sehen, dass das vorliegt. Das ist Grundgedanke der Scholastik. Wie gesagt, von Plato bis Pieper. Der Mensch kann gar nicht anders als sein Glück wollen.
Der Platon sehe ich da gar nicht so drin, aber die nikomachische Ethik kreist doch nur um dieses Thema. Das Einzige, worum es geht, ist glücklich zu werden. Und dieses Axiom,
ja,
der Aristoteles und dann seine ganze,
ja,
Explikation seiner Ethik.
Eben, also erstmal gehört der Aristoteles da genau auch hinein. Klar, der ist ja also Platon-Enkel, aber der ist es nicht alleine, also Platon-Sohn ist nicht der Einzige, sondern beim ihm findet man immerhin in aller Schärfe, gerade die letzten Kapitel dann in der nikomachischen Ethik, geht es um die Philia.
Ja, ja.
Nicht? Sodass also hier nochmal eine andere Dimension hineinkommt. Hier ist nicht bloß der Eros, sondern es kommt also nochmal die Philia vor, wo dann auch drinsteckt, wenn ich das noch stärker mache, die Sorge um den anderen oder so. Während der Eros, dem kommt ja zugleich eine eigene Unbarmherzigkeit nochmal zu. Dem Eros geht es darum, im Schönen zu zeugen. Und wenn die Schönheit sich verliert, haut der Eros ab. Der Eros ist ja nicht, wie man immerfort lesen kann, auch bei Kollegen, gerade neulich habe ich es wieder gelesen, das Kind von Reichtum und Armut, sondern das Kind von Armut und, da steht jetzt nicht Plutos, sondern Poros, von Findigkeit, von Findigkeit. Poros ist dasselbe Wort wie Furcht, Furt und Pore und so, das hindurch. Der Sucher, also von Reichtum ist da nicht die Rede, aber es setzen haufenweise. Gucken Sie mal nach, in wie vielen Ausgaben Sie das lesen können. Dass da immer steht, Armut und Reichtum für die Leute. Ständig da. Ich habe schon x-mal auch in Rezensionen geschrieben, wenn ich gerade mal wieder so ein Buch zu rezensieren hatte, wo mal wieder so ein Kapitel war und es kam wieder vor, schreibe ich dann immer da rein. Nicht? Aber es bessert sich wenig. Deswegen sage ich es Ihnen wenigstens nochmal. Also, dass das wirklich eben Poros heißt, Findigkeit. Und Findigkeit heißt Unbarmherzigkeit, so wie das Volk so sagt. Bei zwei Dingen, im Krieg und in der Liebe, sei alles erlaubt. Jeder Trick und jede Finte und alles Mögliche. Also genau diese Dimension, das ist Eros. Und deswegen muss man da irgendwie weiterkommen. Ich will zurück zum Aristoteles. Es stimmt, dass der Aristoteles das auch sucht und will. Und das kommt dann auch nochmal vor, in dem Band, der da jetzt dann erst nochmal rauskommen muss, wo ich... Da ging es nämlich dann über, warum soll man gut sein? Und dann nehme ich extra, beziehe ich mich auf das, warum gut sein sollen von Pater Ricken hier, der ja seine zwei Autoren immer hat. Das ist der Aristoteles und Kant. Und beim Aristoteles ist die Begründung, warum man anständig sein soll, dass ich mir selber Gutes tue, dass sich das so gehört, also aus dieser Anerkennung, die drinsteckt, aus diesem gut glücklich sein wollen, das da drin steckt. Während beim Kant ist es so, die Selbstachtung, die drin steckt. Und ich behaupte, beides sei nicht richtig, sage ich dagegen, also gegen Pater Ricken, und sage nein, der eigentliche Ziel ist der Gehorsam. Und stütze mich auf Blondel und auf Simone Weil oder so. Der Gehorsam ist die entscheidende Kategorie, die ist auch biblisch ist. Und das ist das Brandopfer hast du nicht gewollt, ein Leib hast du mir bereitet, siehe, ich komme, deinen Willen zu erfüllen. Also es geht um eine Antwort auf eine Forderung, auf ein Angebot. Und dieser Forderung zu entsprechen und zu gehorchen, das ist eigentlich das Ziel. Darum behaupte ich, wir sind dafür da, um die richtige Antwort zu geben. Eins meiner Bücher habe ich genannt, zur Antwort berufen. Ich bin dafür da, um jeden Moment die richtige Antwort zu geben auf die Frage, die auf mich kommt. Von den Dingen, von der Situation, von einem anderen Menschen, zu höchst von Gott und aufs Leben ins Ganze. Ich habe nicht das erste Wort, sondern ich kriege ein Wort gesagt und das soll ich hören und beantworten. Und hören und beantworten zusammen, das nennt man Gehorsam, tätigen Gehorsam. Und dafür bin ich da. Und deswegen habe ich nicht die Idee, glücklich zu werden, sondern ich habe die Idee, die richtige Antwort zu geben. Und ich behaupte, dass das auch bei einem Künstler so ist. Ein Künstler malt doch nicht ein Bild, damit er glücklich ist. Oder macht ein Gedicht, damit er glücklich ist. Sondern der macht dieses Bild oder dieses Gedicht, weil die Muse zu ihm sagt, jetzt setz dich mal gefälligst hin und mach endlich mal ein Gedicht über die Rose. Sagt er, geht nicht, so viele Gedichte, wie die Rose schon gibt, sei nichts da, setz dich hin, machst du jetzt. Nicht? Und dann macht er das.
Oder Kafka antwortet andersrum. Er sucht ja sein Glück im Schreiben, wenn er da abends noch ein paar Stunden hat. Wo er sich da, wenn es auch eiskalt ist, da in dieser
Frage, ja.
So dein Glück findet er allein im Schreiben. Kreativität.
Distinguo. Er findet es dort, kein Widerspruch. Er sucht es, petto probatione. Das ist genau der Punkt. Schreibt er, um glücklich zu sein, oder schreibt er, weil das genau von ihm verlangt und gefordert wird, weil er sieht, das muss ich eigentlich machen. Man könnte es wenigstens negativ formulieren. Wenn er nicht schreibt, wird er unglücklich. Das ist aber schon nicht dasselbe, wie er schreibt, um glücklich zu sein. Aber ich würde sogar auch diese zweite abgeschwächte Form noch nicht absolut gelten lassen. Sondern dass das so ist wie in dem Märchen von der Frau Holle. Dann kommt die Goldmarie, die Pechmarie, kommen da vorbei und dann sagt der Apfelbaum, die Äpfel sind hier reif, bitte rausholen. Dann kommt der Ofen und sagt, das Brot ist fertig, bitte rausholen. Da wird nicht gesagt, wenn du glücklich willst, musst du dir das Brot rausholen oder so. Sondern das ist die Aufgabe. Und dann tut man es. Und wird dabei glücklich. Ja klar wird man glücklich. Aber man kann es nicht suchen. Der Scheler sagt das ja auch in aller Schärfe. Ich kann das Gute und das Glück nicht suchen, sondern es ist immer Scheler. Sondern es ist auf dem Rücken der richtigen Akte. Also wenn ich tue, was ansteht, werde ich glücklich. Aber wenn ich es tue, um glücklich zu sein, dann stoße ich eigentlich wieder auf die Punkte, wo es das eigentlich nicht ist, dass ich alles Mögliche nicht verwirklicht habe, dass ich es noch hätte besser machen können und oder so. Und bin dann immer unter dieser neuen Herausforderung, bis ich dann eben eigentlich resigniere, heute nennt man das dann Burning Out, nicht? Dass es einfach dann nicht mehr weitergeht. Während, wenn ich meine Aufgabe sehe und sie erfülle, dann meine ich, gilt das, was Paulus schreibt, der äußere Mensch wird aufgebraucht und der innere wird von Tag zu Tag neu. Das ist einfach ein anderer Entwurf. Ob ich also gucke, wo ich dahin will, oder ob ich drauf gucke, wie mache ich es jetzt genau richtig. Da gucke ich nicht auf mich und mein Möglichen, sondern da gucke ich auf das Ziel, da muss man gucken, was liegt dazwischen oder was ist, wie muss ich das machen. Also ich bin so beschäftigt damit, das richtig zu machen.
Allein in der Verfolgung vom Glück, das sagt er, das Wort, da habe ich ja schon eine Scheuklappe.
Ja, das meine ich.
Und alles geht dadurch weg.
Ja.
Deshalb schon bei Shakespeare ist ja ganz wichtig, er nennt ja nicht umsonst Fortuna die Hure, die jeden letztendlich unglücklich macht.
Ja, das ist jetzt natürlich, dazu muss man sagen, da reden wir jetzt von zwei verschiedenen Formen von Glück. Nicht?
Ja, ja.
Also das ist die Fortuna. Nicht?
Ja, das wäre dann doch Schicksal.
So ist es, ja. Deswegen, das ist das Problem bei uns, muss man nochmal gucken. Nicht? Ja. Sie hängen zusammen, aber man muss sie schon auseinandernehmen. Da ist also besser, dass die zwei Wörter haben. Ja, eben. Und Fortuna, das ist ja das Schicksal. Das ist das Glück, das verlässt oder tut. Während wenn wir sagen, müsste man das ja anders ausdrücken. Außerdem gibt es bei Shakespeare noch ein Wort für glücklich, gibt es auch zwei. Fällt mir nachher schon wieder ein. Also hier geht es jedenfalls, Happiness klingt für mich eben auch nicht so richtig, also die Erfülltheit. Also Glück sagt eben, der Pieper sagt Thomas, Glück ist, wenn wir haben, was wir wollen. Das ist formal richtig. Ich finde, es ist noch nicht präzise genug. Denn ich kann auch mein Recht wollen. Und wenn ich mein Recht nicht kriege, bin ich unglücklich. Aber wenn ich mein Recht kriege, bin ich nicht glücklich, sondern bestenfalls zufrieden.
Ja, vor allem, wenn ich nicht frei bin vom Glück, dann bin ich ja schon unglücklich.
So ist es.
Das ist ja nicht die richtige, die Stimme.
Ja, so meine ich schon. Ja.
Man versucht auch jetzt nicht ein guter Tänzer zu werden, um glücklich zu sein, sondern eben die Selbstmeisterung, die dann als Nebeneffekt auch
Ja, so, natürlich hat es das. Und die Frage ist also eben, der, wahrscheinlich würde Aristoteles tatsächlich sagen, also die Selbstmeisterung ist ganz wichtig. Ich will ja noch einen Schritt weiter gehen und sagen, auch die Selbstmeisterung ist es nicht eigentlich, sondern die Aufgabe, die mir gestellt ist, dass die erfüllt werden muss. Deswegen gehört da auch so eine eigentümliche Selbstvergessenheit mit hinein. Denn wenn es bloß um mich ginge, dann würde ich mir wieder sagen, muss man sich jetzt wirklich so anstrengen.
Ja, aber Selbstmeisterung, das, was aufgeht. Das, was aufgeht.
Ja.
Nicht
ja.
Für einen selbst.
Ja, nee, dass man wirklich die Aufgabe löst. Das ist dann eben nochmal, also die Sache, das steht an. Und so auch in unseren Träumen, es muss irgendein Ziel erreicht werden oder so. Und da hängt alles dran. Aber es, man denkt dabei nicht an sein Glück oder so, sondern das ist von irgendwoher absolut jetzt gefordert. Das muss man mit allen Mitteln versuchen zu schaffen oder so ähnlich. Also in diesen Traumgeschichten, wie es Guardini ja auch beschreibt, wenn er versucht, so über die Apokalypse zu schreiben oder so. Dass man das nehmen muss. Auch das ist für mich ein Beleg dafür, dass es nicht in erster Linie da um mich geht. Wahrscheinlich hängt das schon mit religiösen Dingen zusammen, dass wenn ich keinen Schöpfungsbegriff habe, sodass ich sage, ich bin hier in der Welt irgendwie so, muss sehen, wo ich bleibe und wie ich mich behaupte, muss ich anders denken und arbeiten, als wenn ich davon ausginge, mir ist erstmal aus freiester Freigebigkeit. Die Verdoppelung ist wichtig, die macht also Scotus extra gegen Plotin. Der sagt bonum diffusivum sui, das strömt einfach von selber aus, dann ist es wieder naturgesetzlich. Nein, aus freier Freigebigkeit kriege ich hier mich und meine Möglichkeiten geschenkt und dann habe ich einen Zugang zu einem Blick auf die Welt, den eben Leute ohne Schöpfungsbegriff nicht haben. Dem bleibt dann nur das übrig, was eben Platon und Aristoteles machen, darf man ja nicht vergessen, dass die bei ihrer ganzen Größe diese grundstürzende Änderung der Weltwahrnehmung, die durch den Schöpfungsgedanken kommt, nicht selber erreicht haben. Woher sollten sie auch? Und wenn das wirklich so fundamental ist, dieser erste Glaubensartikel, wie ich überzeugt bin, dann ändert das tatsächlich alles. Nur wer natürlich diese Dimension gar nicht sieht, bezieht sie auch nicht ein in die Differenzdiagnose, diese Differentialdiagnose. Aber jetzt hatten Sie sie schon gemeldet, schon länger.
Ja, in diesem Sinne ist ja in doppelter Weise die Konzentration auf die Arbeitswelt katastrophal. Einmal als Gegenbegriff zum Schöpfungsgedanken, zum Zweiten aber auch, dass es ja nicht darum geht, auf das zu antworten, was ansteht, sondern da geht es ja um irgendwelche menschengeschaffenen Dinge. Die neuesten Evaluationsergebnisse müssen implementiert werden und das neueste Computerprogramm muss
so ist
gebaut
es.
Werden. Das hat ja eigentlich nichts mit Antworten auf den Ruf zu tun.
So ist es. So ist es.
Also insofern braucht man sich nicht wundern, dass die Leute reihenweise kollabieren
ja,
und
ja.
Die Sachen ansprüchen ja. In den grauen Bürotürmen.
Nee, sehe ich auch so. Das kann es nicht sein, sondern es muss wirklich auf diese also interpersonale Dimension zurückgehen, dass ich ein Aufgabe bekomme, ein Auftrag, was immer auch etwas ist, was mir anvertraut wird. Das heißt, da steckt ein Element an Achtung mit drin, dass die hier mitgegeben ist, wenn ich jemandem etwas anvertraue oder auftrage. Nicht so wie in den Fällen, die Sie jetzt eben angesprochen haben. Nicht? Eben, da ist, fehlt das ja. Da ist, so wie man auch Sklaven natürlich was befiehlt. Nicht? Das ist hier nicht gemeint. Sondern dieses Angesprochenwerden und Antworten, der herauskommt. Und dann sind wir wieder bei dem, was Spiel heißt, wovon wir hier die ganze Zeit reden. Dass nämlich also der eine einen Zug macht und dann ist der andere dran, dass der eine würfelt und dann würfelt der andere. Also alle diese Geschichten, es ist immer ein Antwortspiel, ein Angebot und eine Antwort. Und die läuft eben, die Struktur ist dieselbe, aber es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen der qualitativen Unterscheidung. Mein Beispiel ist, in einem glückenden Gespräch, wie in einem Streit, gilt, ein Wort gibt das andere. Aber es ist unterschieden, nochmal sage ich, um die ganze Welt. Im einen Fall ist es Freiheit, Zuvorkommenheit, ich pflücke dem anderen das Wort aus dem Mund. Im anderen Fall ist es zwanghaft, Streit, ich unterbreche den anderen, ich falle dem ins Wort, ich fahre dem dazwischen oder so. Ist also die Wörter bekommen alle eine andere Bedeutung, zuvorkommen zum Beispiel heißt dann was anderes als sonst zuvorkommend. Nicht? Ich schnappe dem anderen das gerade weg und so die Geschichten. Diese Doppelung, die meine ich, die müsste man einzeichnen. Und ein äußeres Zeichen dafür für mich ist, dass eben dann so jemand wie Augustinus zum Beispiel dann hingeht und sagt, ich muss zwei Liebesbegriffe einführen. Liebe ist einmal das Wasser aus dem Paradies, einmal Quell aus dem Paradies und andererseits ist es Kloakenwasser. Und da sage ich, dafür ist für mich das Wort Liebe zu schade. Auf bloßen Durst und unterwegs sein, singe ich keine Loblieder und keine hohen Lieder. Also kann Liebe nicht in erster Linie Eros bedeuten, denn man lobt nicht den Durst, sondern man lobt und liebt den, der in einem stillt. Und das ist eine andere Dimension. Und das ist das, was Sokrates auch den Leuten im Symposium entgegenhält. So, wieso lobt ihr da alle herum den Eros? Was ist denn in euch gefahren? Also genau diese Dimension meine ich, das, was ich lobe, muss was anderes sein als Durst. Buddha nennt das auch Durst. Und sagt, den müssen wir loswerden. Bitte?
Zu Ihrer Aussage, wo Sie gesagt haben, es ist eine Sache von Gehorsam. Es geht darum, dass ich Fragen bekomme und Antwort bekomme, Antwort geben muss. Okay, nur um in der Position sein zu können, Antworten zu geben auf alle möglichen Fragen, meine ich, muss ich dieses Fundament des Glücklichseins um des Glücklichseins wollen oder der Moral um der Moral willen oder des Guten um des Guten willen und tue lieber, empfinde lieber Unrecht als Unrecht tun und all diese Dinge, die platonischen. All das muss ich doch erstmal geschluckt und verarbeitet haben, um dann die entsprechenden Antworten zu geben. So dass ich meine, der Grund, der liegt dann doch bei Platon und Aristoteles. Und aus dem heraus, aus dieser Stimmung, aus diesem verdauten Geistesprodukt heraus, kann ich dann richtig antworten. Ja.
Ich meine, Sie haben ja große Namen auf Ihrer Seite, was soll ich da mich mit Ihnen streiten? Nicht? Also, kann ja stimmen. Nein, nein, hier würde ich will ja überhaupt nicht rechthaberisch sein, deswegen lassen wir es einfach so stehen. Der Grund, woraus ich was tue, ist was anderes als das Ziel. Also, dass ich da Dinge erstmal erfahren haben muss, da sind wir uns völlig einig, es geht nicht damit los, dass ich einen Befehl kriege und den erfülle, sonst geht damit los, dass ich erstmal, den Satz zitiere ich ja unentwegt und dauernder vom Kollegen Kliesch, dass ich bejaht bin vor aller Leistung, trotz aller Schuld. Also das ist der Ausgangspunkt. Aber da ist auch kein Eros von mir aus da, gerade eben nicht, sondern ich bin mir ja geschenkt, das heißt ja Schöpfung. Warum, dass der Schöpfungsgedanke in der Neuzeit auch unter Christen so gut wie weg war und erst eigentlich wiedergekommen ist durch die Grünen, das finde ich in sich schon deswegen so verhängnisvoll, weil Schöpfungsglaube im Kern sagt, es gibt kein zufälliges Sein. Schöpfungsglaube heißt, alles Sein ist gewollt Sein, das heißt, hat immer schon eine Qualität. Deswegen ist es kein naturalistischer Fehlschluss, wenn ich vom Sein zum Sollen gehe. Weil das Sein nicht pures Sein ist, sondern immer schon gewollt Sein ist. Was immer Menschen sagen mögen, keiner und keine von uns ist passiert, jeder und jede gerufen. Auch wenn man, sogar wenn man Produkt einer Vergewaltigung wäre. Oder wollen Sie sagen, ein solches Kind hat keine Menschenwürde? Also, dieser Grundgedanke der Schöpfung sagt, mit der ganzen Zumutung, die das beinhaltet, weil es den Hitler einschließt und den Himmler und alle möglichen Leute und Kinderschänder, keiner ist einfach passiert, keiner und keine, jeder, jede gewollt und gerufen. Und zwar dann trinitarisch, wie das die Leute nochmal näher durchführen, die religiösen Lehrer, die sagen immer so in dieser Zuordnung zu den göttlichen Personen, geschaffen vom Vater, erlöst vom Sohn, zur Heiligkeit berufen im Geist. Jeder, jeder und jede. Das ist tatsächlich die Basis und dann kommt erst, zeigt sich dieses gerufen werden als ein Auftrag. Denn wenn ich in dieser Form gerufen werde, ist das tatsächlich, ist das als solches, das Gebot zurückzulieben. Gott formuliert das ausdrücklich. Das kann man nur sagen, das gehört schon, da macht sich dann Nietzsche und andere Leute darüber lustig, über diese asiatische Gottheit, die da unbedingt Klaköre will, nicht? Dass das Gebot anfängt, du sollst mich lieben. Wo ich den Leuten immer sage, wer von uns sagt das zu jemand, liebe mich gefälligst. So man sagt, wenn du es nicht freiwillig tust, rutsch mir den Buckel runter. Und Gott fängt so an, dass er sagt, du sollst mich lieben. Warum sagt er das? Weil nur wenn wir wenigstens in Anfängen lieben, wir ihm glauben können, dass dieses der Anruf an uns Liebe ist und nicht einfach von ihm aus so Vergnügen aus der Langeweile sich ein Schauspiel machen, was man alles da so lesen kann in Theodizeen und Antitheodizeen heute. Nicht? sondern dass es wirklich einfach sein Gönnen ist, dass er uns nicht braucht, dass er sein Glück in sich hat und anderen das mitgönnen will. Deswegen diese Grundfigur Gönnen, die dahin gehört. Und das ändert dann alles, behaupte ich. Kein Vorwurf also an Plato und an die Leute, weil die wussten es nicht. Die mussten es anders entwerfen. Und auch kein Vorwurf jetzt gegen die Hochscholastik, einschließlich Thomas, der ja auch ein bisschen anders redet, wenn er dann fromm redet. Aber wenn er Philosophie macht, das war halt die einzig ausgebildete Philosophie. Und die hat er versucht zu taufen und übernimmt von dort her diesen Grundgedanken des Eros und der Durchsetzung, wenn er jetzt philosophisch denkt und arbeitet. Und kommt nicht auf die Idee, das jetzt zu verlängern und das durchzusetzen, also im Ganzen. Und zu sagen, nein, die Grundidee ist anders. Es taucht dann schon irgendwo auf, wenn er geistlich redet oder schreibt. Aber es wird nicht eigentlich so systembildend im Ganzen. Und das geht bis zu Pieper, geht bis zu Lewis, wo ich ja auch wieder zugebe, sowohl Pieper wie Lewis sagen, wie kann sich das Geschöpf einbilden? Das ist ja irrwitzig. Sich einzubilden, es könne Gott selbstlos lieben. Anstatt, dass wir durch und durch Eros werden. Die Formel bei Pieper heißt, die ganze Dynamik des Geschöpfs ist Hunger und Durst. Das ist die pieperische Formulierung. Und dann sage ich, das ist nicht wahr. Und jetzt muss ich natürlich ein Argument haben, und ich habe ein Argument, behaupte ich. Und mein Argument heißt, was ist das für ein Gott, der uns alles gönnt, außerdem gönnen können. Wir kriegen nur den Eros, das Gönnen behält er für sich. Wollen Sie das wirklich von ihm glauben? Nein, der gibt uns auch die Kraft und die Möglichkeit und die Freiheit zu gönnen. Und sogar ihm gegenüber zu gönnen, dass er Gott ist. Und das nennt man Anbetung. Also ich meine, ich hätte keine schlechten Argumente. Also ich gebe zu, ich bin wahrhaftig nicht auf der Höhe Gottes. Wie kann man das überhaupt nur denken, dass ich sowas auch nur also denken könnte? Ne? Aber dass er mir daran teilgibt, an dieser seiner Art, Agape nennt er das dann, lateinisch Caritas, ne? Dass wir das auch bekommen und nicht bloß den Eros. Und das sehen die nicht, soweit sie da jetzt einfach so bei dem Platon bleiben und Aristoteles, die das eben anders nicht sehen konnten. Und etwas von davon ahnt eben, hat der Nietzsche natürlich drin, weil der Nietzsche immer diese beiden Seiten hat, wo das andere dann schon drin steckt, dass er sagt, nein, und diese Last, immer der Gebende zu sein, und er müsse auch empfangen, das will er natürlich nicht, nicht? Spricht er extra an im Zarathustra immer wieder, nicht? Da kommt das schon hinein. Also so, das ist dieser Streit da zwischen uns. Also wenn Sie wollen, können Sie das in dem Buch da den ersten Teil nachlesen. Noch nicht meine Antwort auf den Wald. Nicht? Die scharfe Antwort habe ich ihm auch nur persönlich geschickt. Ich habe dann schon eine etwas abgemilderte Form dann in das Buch getan. Nicht? Denn es ist ja auch komisch, haben wir auch gesagt, wir wollen uns nicht ausgerechnet über die Liebe zerstreiten. Nicht? Nicht, also dass wir das
Sie
da
haben ja recht mit dem Eros in gewisser Weise, aber ich finde es zu wenig, dargestellt haben und wie man ihn auch sehen kann, alleine zu reduzieren, sondern die Philia und der Eros zusammen. Ich weiß, die Agape kommt erst im 2. Jahrhundert nach Christus, also die war noch nicht da. Aber irgendwie steckt diese Idee der Agape
in der Agape, ja, mit natürlich, drin. Ja, ja, klar. Nein,
und
ich
deswegen,
ja.
Also den Eros alleine zu sehen, das ist das, wogegen ich mich sträube. Natürlich, aber es kommen ja auch die anderen Aspekte, vor allen Dingen die Bordende, die derramandende, also ich bin es im Spanischen, also die umfassende Liebe kommt dazu, die Philia, und doch schon eine, wenn sie auch noch nicht direkt im Wort existiert, eine irgendwie vorhandene Agape.
Ja, ja.
Und das muss man mitsehen.
Ja, ja.
Entschuldigung.
Nein, ich habe ja gesagt, ich wiederhole nur meinen Satz von eben, ich habe nicht über den Platon im Ganzen geredet. Sondern nur über diesen einen Punkt, und da treffe ich nicht den Platon, sondern ich habe mir eben erlaubt, den verehrten Augustinus genauso zu attackieren. Ne? Weil das so deutlich ist, und der versteht sich ja nun hundertprozentig als Platoniker, ne? Der eben sagt, auch der Eros ist es, und die Pieper-Formel habe ich eben zitiert. Die ganze Dynamik des Geschöpfs, Hunger und Durst, so steht es bei ihm. Und das ist nicht wahr. Bitte?
Im Prinzip könnte man auch in Deus Caritas entgegenhalten, wenn Sie die Gewichtung natürlich von Eros, Agape und Philia anschauen, dann ist der Eros schon die Hauptwirkmacht. Das, was Benedikt anführt als Beweis, die so geschichtlich ist, die Tempelprostitution.
Ja.
Im Bereich um den Tempel herum, wo sich dann sozusagen der wild gewordene, selbstmächtige und sich selbst übermächtigende Eros austobt, der dann eben nicht mehr eingelegt ist von Agape oder Philia.
Ja, wenn es um Erkenntnis geht, gebe ich Ihnen recht. Aber Platon ist nicht nur Erkenntnis, sondern Platon ist eben auch, wie ich behaupte, Philia und die noch nicht wörtlich bestehende Agape. Also in Bezug zu Erkenntnis haben wir recht. Ja.
Nee, mir geht es gar nicht um die Erkenntnis, geht es einfach um das menschliche faktische Handeln.
Da ist es dass die Antike, das, darum geht es ja, dass die Antike als solche, natürlich je größer einer ist, das andere steckt auch drin, die, je größer eines hatte das andere immer schon mit drin, aber es hat ja gar nichts mit Vorwurf zu tun, um es nochmal zu wiederholen. Wer die Schöpfung nicht kennt, woher soll er davon reden?
Könnte es nicht so sein, auch das stimmt ja mit dem Eros, ja, dass er bei den Griechen war ja dieser Gegensatz, also die Verbindung der Gegensätze. Man konnte sich das gar nicht anders vorstellen als zum starken Gegensatz wie Mann und Frau.
So ist es.
Der wurde überwunden eben auch mit dem Eros.
So ist es.
Und jetzt, wenn der Gegensatz nicht mehr derselbe ist, das heißt, wenn ich jetzt Mann und Frau erstmal als Mensch sehe, dann habe ich ja nicht mehr den Gegensatz. Dadurch wird auch der Eros eine andere Form.
So ist es, so ist es.
Nennt man es dann Agape?
Ja, genau so.
Aber es geht immer von diesem Ausgangspunkt.
Das ist sehr gut, ja.
Natürlich, wenn ich jetzt ein Schaf, deshalb werden ja Leute geliebt, weil Eros da ist, obwohl sie am wenigsten vielleicht nur erkennen, dass sie beide Menschen sind.
So ist es, ja.
Jetzt als Extrembeispiel
gesehen. Okay, ich glaube, das haben wir so ein bisschen geklärt, wir müssen ja nicht in allem einer Meinung werden, sondern dem, was die Positionen sind, deutlich. Nicht? Den Delikt und so die Argumente. Und er schaut da jetzt zurück. Wir wären dann jetzt also bei dem Text da 481. Was der Affe für uns ist, der Gegenstand einer schmerzlichen Scham, das sollen wir für den Übermenschen sein. Und da ist eben die Frage, ob das so sein muss. Und da wäre ja eben extra dann zu reden über den heute hier herrschenden sogenannten Transhumanismus. Der breitet sich ja immer mehr aus. Also diese Idee, der Mensch muss jetzt selber die Evolution fortsetzen. Bisher ist die Evolution auf uns zugelaufen. Und dadurch, dass wir diesen Schritt gemacht haben, sieht es so aus, als würden wir ihn den anderen Lebewesen verunmöglichen, dass das jetzt die andere Affen nicht mehr schaffen und Delfine oder was weiß ich. Und jetzt kommt also diese Idee, sogenannte Transhumanismus, der Mensch muss sich noch einmal übersteigen und das geht dann nur jetzt mit Hilfe eben der Maschinen, der Computer, der Algorithmen und all dieser Geschichten, dass der Mensch eben auf dem Cyberweg jetzt dahin kommen muss, den Menschen zu übersteigen. Das, was er hier noch Übermensch nannte, auf seine schlichte Weise, wir haben ja gesagt, Übermensch heißt der, der das Leben mit seinen ganzen Schmerzen bejaht, was er eben nicht in derselben Weise kann. Wenn Sie nochmal zurückblättern, das hatten wir beim letzten Mal, auf der Seite 105, der vorletzte Text, wenn Sie nochmal schauen, 481. Ich will das Leben nicht wieder, wie habe ich es ertragen, schaffend. Was macht mich den Anblick aushalten, der Blick auf den Übermenschen, der das Leben bejaht. Ich habe versucht, es selber zu bejahen, ach. Nicht? Also genau dieser Versuch sagt, es sei dem Menschen nicht möglich, das Leben zu bejahen, weil zu viel Schreckliches in ihm passiert und auch zu ihm gehört. Übermensch ist der, der das kann, der dieses Jahr fertig bringt und Nietzsche weiß, dass er es nicht fertig gebracht hat. Nicht? Das sagt er dort, das ist im Text drin. So, dann können wir wieder zurückblättern, nicht? Wieder auf die Seite 106. Wo er eben sagt, und in dieser Form sollen wir dann auch eine schmerzliche Scham für den Übermenschen werden. Man kann wieder fragen, ob der Ausdruck da das Richtige ist oder ob es nicht eher eine Gelegenheit zur Dankbarkeit wäre und zur Bejahung auch der Stufen, die vorher sind. Aber so ist es eben, so sieht er das. Nicht? Das, der Schritt zum eigentlichen Ja, um den geht's. Der nächste Text, ja, da ist nicht viel dazu zu sagen, nicht? Kaum seid ihr geboren, so fangt ihr auch schon an zu sterben, das ist richtig. Daher dieser Name der Griechen für uns, die Sterblichen. Protos, das ist schon der Name, der dorthin gehört und wo ja immer wieder gesagt worden ist, wenn man das bewusst hielte, dann wäre das, haben immer wieder Leute gesagt, wäre das einer der Wege, sich richtig menschlich zu benehmen. Wenn man wüsste, dass man stirbt, das verdrängt man eben und schiebt man weg. Dass das also hingehören würde, das zu nehmen. Und insofern gehört dann, meine ich, auch der nächste Satz dorthin, wo man wieder sagen kann, wie ist das jetzt zu lesen? Und wohin ich auch steige, überall hin folgt mir mein Hund, der heißt ich. Das ist ein starker Satz, nicht?
Ja, ja,
wirklich. Nicht? Das ist ein starker Satz. Und wobei jetzt auch, man kann trotzdem ja auch darüber nochmal nachdenken jetzt ein bisschen. Und dann würde ich schon sagen, es ist nicht das eigentliche Ich, sondern es ist das gedachte Ich. Das Objekt-Ich, das Ich in der vierten Person. Ich halte das für ganz wichtig, wenn ich so denke, wie zum Beispiel den Kollegen Metzinger in Mainz, der sagt, das Ich ist eine reine Illusion. Da gehören ja eine Reihe von diesen Hirnforschern hin, die das sagen, und eben auch dieser philosophische Kollege, sagt, das Ich ist eine reine Illusion, und natürlich fragt unser Eins dann zurück, die Illusion wessen. Und da kann man natürlich eigentlich nichts drauf sagen. Oder man kann auch zurückfragen, aufgrund welcher Gnade, weiß es nun ausgerechnet, also der Herr Metzinger, während wir alle anderen also völlig blöd sind, nicht? Was hat er wieder für eine Offenbarung gekriegt, dass es bei ihm da ist. Nicht? Also deswegen kann nicht das eigentliche Subjekt-Ich gemeint sein, das hier von seinem Ich redet. Deswegen hat das ja auch in Anführungszeichen gesetzt, nicht? Sondern das muss das Akkusativ-Ich sein. Das heißt, das Ich, um das ich mich kümmere, um nicht schon wieder zu sagen, an dessen Glück mir liegt. Das wäre es nämlich dann auch. Also das Ich, das hier gemeint ist natürlich das gedachte Ich. Während es darauf ankommt, warum kann er sagen, das folgt mir eben? Weil eigentlich mein Ziel die Selbstvergessenheit wäre. Aber die Selbstvergessenheit ist natürlich nicht mein Ziel, weil die kann man nicht wollen. Man kann nicht vergessen wollen, denn dann vergisst man ja gerade nicht. Sondern deswegen meine Antwort, ich muss antworten wollen, und wenn ich mich bemühe zu antworten, dann kann mir geschenkt werden, so erfüllt zu sein von dem Anruf und der zu gebenden Antwort, dass ich mich tatsächlich vergesse. Und dann taucht das nicht auf, und dann muss ich mich auch nicht fragen, ob dieses Ich also mein Hund ist oder meine Katze oder, wie der heilige Franz gesagt hat, sein Bruder Esel, und das auch nicht sein Ich, sondern er hat das so ein bisschen verteilt, nur auf den Körper dann, nicht auf den Leib. So hat man das damals gelöst, so etwas dual dann dorthin. Nicht? Aber natürlich ist gemeint das Ich selber. Und dann sehen Sie auch, das schließt natürlich an einen Autor, mit dem sich Nietzsche ausführlichst immer wieder befasst hat, in so einer Hassliebe geradezu, in so einer Mischung von Pascal. Denn bei Pascal ist ja auch berühmt das Moi haïssable, das Hassenswerte, sagen wir im Deutschen, also das hassbare Ich. Wogegen also immer in der Askese und in der religiösen Tradition angegangen wird, dass das eben aufhört und sich da nicht, dass das nicht auftaucht. Also so meine ich, dass das drinsteckt. Also auch hier würde gelten, auch in der Form des Glücklichsein-Wollens wäre es eben noch der Hund-Ich, der mir da folgt. Und das müsste man versuchen zu lassen. Wie es geht, glaube ich, die einzige Formel, das ist die Formel, wie sie also dann auch einmal bei der Simone Weil zu lesen ist, obwohl sie es sonst ja auch kaum geschafft hat, ist, er sagt, mich demütig lieben als ein Teil der Schöpfung. Also mich annehmen, so sagt dann Guardini. Das ist ja seine berühmte Formel, dann die Annahme seiner selbst. Mich annehmen in Vertrauen auf den Geber. Deswegen meine ich ja, dass die eigentliche Formel der Selbstidentität, die Annahme meiner selbst. Und den Unterschied haben wir auch schon öfter auch berührt, ich erinnere nur noch mal dran, es ist eine dreistellige Relation. Selbstsuche, Selbstverwirklichung ist zweistellig, ich mich, ich und mein Akkusativ-Ich. annehme, ist dreistellig. Ich nehme mich an von jemandem her. Und damit sieht es anders aus. Und das würde da hineingehören. Dann folgt mir eben nicht einfach das Ich als mein Hund, sondern ist das mir ja geschenkt und gegeben. Und mein Blick ist natürlich auch bei dem Ich, aber mein Blick ist vor allen Dingen bei dem Geber. Und damit sieht es anders aus. Dann können wir zusammen auf das Ich gucken.
Das ist nicht psychologisch nur die Schattenseiten.
Nein, nein, sondern als Ganzes. Eben, also jungianisch würde man so sagen, ich muss also auch den Schatten integrieren. Nicht? Dann läuft es wieder darauf hinaus. Und dagegen, sage ich mal, es ist nicht alles zu integrieren, es ist auch manches eben einfach zu ertragen. Und das würde ich dann nicht integrieren nennen, so wie das Paulus etwa beschreibt von diesem Engel, der ihn da mit Fäusten schlägt. Nicht? Und wo er Gott schon ein paar Mal gebeten hat, ihn davon zu befreien. Und wo Gott sagt, nein, also meine Gnade soll dir genügen. Wo es also auch solche Dinge gibt, die gar nicht jetzt, man könnte es, nee, es ist schon richtig, das nicht hineinholen zu nennen, sondern es ertragen nennen. Man könnte die neutralere Vokabel wählen, die ja manche tun, bewältigen dann. Wenn im Lübbe sagt, Religion sei Kontingenzbewältigung, wo ich sage, auch das ist nicht wahr. Religion ist nicht zur Bewältigung der Kontingenz da, sondern ist ein Antworten auf Gott. Und damit werden dann auch die Kontingenzen erträglich. Aber das geschieht nicht um der Bewältigung der Kontingenzen willen. Ein deutliches Beispiel ist für mich das sich Abfinden der alten Israeliten mit dem Tod. Die glaubten ja nicht, dass danach irgendein Leben danach ist. Es ist ja nur ein Schattenreich, die Scheol. Aber dass sie ohne Groll da eben sagten, gut, Gott lebt immer und wir leben unsere Zeit, haben einen Anteil am Licht und dann gehen wir wieder. Die Beschwernis kam dann hinein, dass man dann so ein Gewicht legte auf die Nachkommenschaft. Und was dann wieder vor allen Dingen an den Frauen ausging, wenn keine Kinder kamen, waren die natürlich schuld und zählten nicht richtig. Da kommt dann wieder so die andere Seite raus. Aber im Prinzip ist es dort ansetzbar und möglich, dass Religion also nicht da ist zu dieser Kontingenzbewältigung, sondern dass Religion als Antwort da ist auf den Schöpfer, was dann auch Dinge bewältigt. Aber das ist nicht der Punkt. Und darauf käme es an. Und jetzt, was bleibt für ihn übrig? Nur das, was er da jetzt in dem nächsten Aphorismus sagt. Ziel, auf einen Augenblick den Übermenschen zu erreichen. Dafür leide ich alles. Jene Dreiheit. Mit der Dreiheit in diesen Jahren, manchmal auch Dreifaltigkeit genannt oder Dreieinigkeit, ist gemeint Paul Reh und die Lou Andrea Salome. Diese Dreiheit da, wo sowohl der Paul Reh wie er, also der Lou Salome, also da Heiratsanträge gemacht haben, wiederholt, und die hat aber keinen von beiden angenommen. Und er hat das also da so erlitten, eine ganze Weile damit, das ist hier gemeint mit der Dreiheit, um das zu erklären. Also denkt nicht an die Trinität, sondern das ist das Problem dieser Jahre. 82 hat er sie kennengelernt. Und das war wirklich eine zentrale Frau nochmal für verschiedene Dinge. Sie war dann ja auch Schülerin bei Freud und der war auch ziemlich auf sie fixiert, so, weil er auch so beim Vorlesen jemand brauchte, wo er ihn so anguckt und das so machte und durchvollzog. Das war wichtig, und dann war sie ja dann die wichtige, geliebte Freundin, Mutterersatz für Rilke. Dann nochmal. Also insofern ist das schon nochmal eine eigentümlich verwickelte Frau, die da hineingehört in diese ganzen Bezüge. Die ist also hier gemeint. Und dann sagt er eben, das ruhigste äußere Leben, weil sich so viel ereignet. Nicht? Also äußerlich kommt da nichts vor, aber es ereignet sich eben sehr viel an diesen Auseinandersetzungen, an dieser Durchklärung, wie weit schafft er es auf dem Weg zum Übermenschen. Übermensch heißt Ja sagen zu allem. Nicht? Das war ja die Formel, die hier drin steckt. dass das hier auftaucht. Der nächste Satz, den kann man wieder überspringen, das war halt die Vorstellung, was Chinesen seien, nicht? Da kann man sich nur an den Kopf fassen, nicht? Der meint, das wären also solche letzten Menschen, wie von denen er da redet, nicht? Keine Ahnung, wie die auf sowas kommen. Das nächste ist dann wieder wichtig. Ich lehre euch den Übermenschen, die große Verachtung müsst ihr euch selber lehren, nicht? Und über solche Sätze wundere ich mich. Also das knüpft ja wieder an den Satz, den wir da hatten auf der Seite vorher, 4181. Warum muss ich eigentlich da von Verachtung reden, anstatt von Achtung? Er meint natürlich hier die Verachtung für den Menschen, die Verachtung meiner selbst, indem ich mich übersteigen muss auf den Übermenschen. Warum soll denn das mit Verachtung gehen müssen, anstatt wirklich mit Wohlwollen, und zwar echtem Wohlwollen und Unterstützung im Weiterkommen und Weitergehen? Das ist doch gar nicht nötig, nicht? Das ist
ich sehe schon so, dass er diese ungeheure Kräfte ja gegen die Verflachung
so ist es.
Und anders ist es nicht möglich, auch im Traditionellen. Also er spricht ja da wahnsinnig traditionell.
Ja.
Was mich hinunterzieht, und wenn ich es nicht anders schaffe, dann verachte ich es, weil das der einfachste Weg dann zu sich selbst
ist. So ist es. Also auch Jesus benutzt solche Wörter, nicht? Dass er sagt, hassen und verachten oder so auf Menschen. Das wird dann meistens etwas schönend übersetzt in den Bibeln. Ich will nur auf den Kern darauf hinweisen, dass es trotzdem nicht richtig ist. Also mir fällt so eine dieser Notizen ein von Guardini aus dem Nachlass. Die stehen noch ziemlich am Anfang in diesem einen Bändchen, das da die Akademie dann rausgegeben hat, über diese drei Stufen der Demut. Wo er sagt, Demut heißt im ersten Schritt, man muss nicht immer voranstehen und immer meinen, man wäre der Dollste und der Beste, andere können auch was. Er sagt, das ist einfach eine Frage des normalen Stils oder so. Dass das hingehört. Dann sagt er, die zweite Form der Demut ist, ich vergleiche mich nicht mit anderen Menschen, sondern ich blicke auf das Gute und die Wahrheit. In Person wäre das Christus oder so. Und sehe, dass ich gegenüber der Wahrheit wie nichts bin. Verstehe ich das von selber. Und die dritte Form der Demut ist die Wucht, mit der Gott sich herabwirft ins Endliche. Und das wäre meine Alternative zu der Verachtung, von der Nietzsche immer fortredet. Dass das also wirklich mit aufgenommen wird und hier nochmal gilt und auftaucht, was in so Wörtern wie Kleinod steckt oder so, nicht? Oder Augapfel ist ein Wort, was die Bibel auch benutzt dafür, nicht? Dass Israel für ihn ein Augapfel ist. Also das sind so die Gedanken, sage ich, natürlich gibt auch die Verachtung Kraft, aber ich glaube, die reicht eben nicht. Was nicht der Grund ist, warum ich dagegen bin. Nicht? Aber nur das springt dabei auch noch mal heraus. Ich glaube, dass die Verachtung eben nicht langt. Ich komme mit Selbstverachtung nicht über mich hinaus.
Aber es ist immerhin das Wort Achtung drin, ja?
Ich
achte dich insofern, dass ich
dich verachte.
Verachte, weil du bringst mich nur weg. Ich meine,
ist schon wahr.
Sie, die ja Sie legen ja diesen wahnsinnigen Wert auf die Differenzierung bis zuletzt.
Ja.
Das ist wunderbar. Und eben eine Menschheit, die aber nicht differenziert ist, die ist eben letztendlich nichts wert.
Die muss sich ändern, aber die ist nicht, nicht, ja, aber die ist nicht nichts wert. Ja, aber auch das stimme ich zu, aber ich bin gegen den Satz zu sagen, die ist nichts wert. Wissen Sie, warum schon? Ich verbessere nichts, was nichts wert ist. Was nichts wert ist, wirft man weg.
Ja, das ist jetzt nicht Bezug nichts wert auf die Menschen selbst, sondern in der Weise, dass eben da ja ein Streit ist, eine Auseinandersetzung und ein Weiterkommen wollen mit diesem Übermenschen, der das eben kann, der eben nicht so reingezogen wird, dass er sich auflöst. Das ist ja praktisch die Zeit, wo dann irgendwann Zarathustra kommt oder so.
Nee, da sind wir jetzt. Er schreibt, er hat schon angefangen zu schreiben, also bei diesen Texten, wo wir jetzt stehen.
Und er schreibt das erste Buch. Diese Sachen, wenn er zu den Menschen geht, dann löst er sich praktisch auf und das passiert ja so viel.
Ja, natürlich, ja.
Ich meine, wie viel, wenn man jetzt einem großen Publikum gegenüber tritt, muss man ja auch stärker sein als die 4000 Augen, die auf mich schauen.
Ja, das natürlich.
Mich
ja.
Auf, und dann kann ich das nicht machen.
So ist es.
Oder sterbe vor Angst.
Ist richtig, aber geht die Lösung, die anderen zu verachten? Also ich weiß ja, also das fällt, ich gebe ja gern zu, dass mir das auch schwerfällt, vor allem wenn es Gruppen sind, so wie ja dieses, also wenn Fußballer im Zug, es gibt wenig Schlimmeres. Ne? Es war doch gerade jetzt neulich, die haben doch da in Hanau, wurden sie dann rausgeschmissen aus dem ICE, weil sie sich so aufgeführt haben wie sonst wie. Kaum waren die draußen, stellten die fest, die hatten inzwischen schon den ganzen Alkohol geplündert und mitgenommen aus dem Speisewagen. Das hatte der Zugfahrer gar nicht gemerkt. Zum Glück, der nächste ICE, der kam, in den die dann einsteigen durften, da waren Polizisten drin, die konnten das denen schon sagen und die haben die dann schon gleich begleitet und haben also die erstmal festgenommen und die Daten notiert oder so. Also jeder von denen ist sicher ein ganz normaler und vernünftiger Mensch, aber jetzt treten die zu Gruppen auf, da benehmen die sich so, dass sie erstmal aus dem einen ICE schon rausgeschmissen werden und erst hinterher klar ist, was die da im Speisewagen gemacht haben. Währenddessen, da sind offenbar die Besitzer sind alle geflohen, die waren gar nicht mehr mit drin, der Zug fuhr weiter und der Chef merkte, dass das da fehlte. Wie oft erlebe ich das am Samstag, wenn ich da zum Bahnhof dann fahre hier und der ganze Bahnhof ist im Kriegszustand. Überall stehen die Polizisten mit den Hunden rum und dann so diese brüllenden Scharen. Dann da, also ich verstehe gut, dass jemand sagt, ich verachte eigentlich so Leute. Deswegen muss ich mir das so ausdrücklich immer sagen, deswegen beharre ich hier so drauf, dass die trotzdem also wertvoll sind und zu achten sind. Aber dass da was passieren muss, da sind wir uns ganz einig. Es ist leider so. Ganz merkwürdig, also die Simone Weil sagt, mehr als vier Menschen auf einmal ist immer schon, da ist der Teufel dabei. Das ist also so, das stimmt sich ja auch nicht so ganz. Also es gibt ja auch Kirchentage und Weltjugendtage oder was weiß ich. Ne? Und so, wo die Leute schon verwundert sind, wie das hinterher aussieht, im Unterschied zu anderen Versammlungen. Das kann man ja nachlesen. Ne? Trotzdem, bitte.
Ja. Alles einfach wegschmeißen und plötzlich anders werden.
Ja, das steckt drin.
Das folgt auch aus
so
dem
ist es.
Ja. Über den Augenblick spricht.
Ja, ja.
Deswegen keine Entwicklung aus dem Vorherigen, sondern einfach raus damit und
so ist es.
Also Übermenschen werden.
Das steckt, ist sicher drin. Deswegen bin ich ja eben dagegen und sage, ich darf keinem Menschen die Zukunft absprechen. Man muss in jedem den Punkt finden, wo man ihn ansprechen kann und wo er sich aufschließen würde. Ob wir das dann schaffen in der Kürze unseres Lebens, das ist eine andere Sache und der Vielfalt der Aufgaben. Aber grundsätzlich diesen Satz sagen, eben wie der Goethe mal schreibt, den Menschen so nehmen, wie sie sind, heißt sie schlechter machen. Also es heißt noch nicht mal, dass man es dann stehen lässt. So, man macht sie dann nochmal, trägt damit bei, dass sie noch schlechter werden. Also man hat immer zu gucken, wenn ich in einem Menschen nicht bloß den Ist-Zustand sehe, sondern zum Ist, jetzt meine ich den aktuellen Ist-Stand, zum wirklichen Ist gehören auch die positiven Möglichkeiten, die in ihm drinstecken, die geweckt werden können. Wenn man das richtige Wort findet, mit dem das geht, oder das richtige Verhalten. Deswegen so ein alter Satz der religiösen Lehrer zu sagen, Nächstenliebe ist besser als Selbsthass. Also auch im selber weiterkommen. Es gibt diesen Punkt der Ungeduld mit sich und der Selbstverachtung oder so, und es wird auch mal oft so ausgedrückt, aber ich finde diesen anderen Satz ganz wichtig, dass Nächstenliebe besser ist als Selbsthass, weil ich dann schon auch im Dienst der Nächstenliebe mich bemühe, mich zu bessern. Also nicht um mich zu bessern, wo ich sage, eigentlich habe ich die Nase voll von mir, nicht? Jetzt muss ich auch noch an mir rumbessern, nicht? Sondern dass ich das tue im Blick auf den anderen, dem ich das Leben erleichtere. Ich meine, dass das schon die Sache verschiebt und korrigiert und auch ermöglicht, erleichtert. Bitte.
Ich möchte gerne nochmal den Gedanken des Vorredners aufgreifen mit demjenigen, der auftritt vor 4000 Augen waren. Ich glaube, dass da genau schon die Wasserscheide ist. Wenn ich sage, ich muss stärker sein als, sonst löse ich mich auf, dann bin ich sozusagen in der nietzscheanischen Logik. Wenn ich aber sage, ich muss nicht stärker sein, dann ist es kein Komparativ, sondern ich bin stark, weil ich stark gemacht worden bin im Sinne der Demut des dritten Grades, als meiner Quelle, aus der ich schöpfe, dann ist dieses Konfrontative weg. Und trotzdem, kreatürlich, spüren wir, sobald wir in so einer Auftrittssituation sind, diesen Grundimpuls Kampf, und ich muss stärker sein, der ist irgendwo kreatürlich trotzdem da. Selbst wenn wir uns getragen wissen von anderen Kraft.
Der will natürlich verwandelt werden, das ist klar.
so ist es.
Er muss verwandelt werden,
ja, ja. Sonst ja, geht es ja nicht. Ja. Aber ich, eben, der Sache nach finde ich es eben genau richtig, unweigerlich haben wir das so in uns, dieses sich durchsetzen. Und die, da spricht man bei den Griechen, spricht man ja von deren agonalen Verhältnis. Das ist also, dass die, wenn die sich dann immer zeigen müssen, wer ist stärker. Dieser Gedanke, der so drin sitzt, bis hin, das kriegt doch von diesem Kentauren, kriegt das doch der Achill beigebracht, das ist ja sein Erzieher. Der Aristoiein kai hyperochon emenai alon. Immer der Beste sein und immer den anderen voraus. Also das ist der Programm der Erziehung, die er dort bekommt. Und das ist eben etwas, was erstmal schrecklich anstrengt und überanstrengt und wo dauernd die Gefahr drin steckt, zu sagen, wozu eigentlich, ich steig lieber aus. Oder so. Während wenn ich das andersrum entwerfe, dass ich sage, ich habe hier zu antworten, zu kümmern, ich habe eine Aufgabe, die muss ich erfüllen, möglichst gut, dann habe ich einen anderen Anlass zu lernen oder an mir was zu tun oder zu gucken. Und ich meine, dass es auch Ignatius so meint, wenn er da diese Examina verlangt und das Gucken nach dem Hauptfehler oder was weiß ich, dass man da was dran tun soll, nicht um sich dazu, sich zu einem Kunstwerk zu machen oder an sich darum zu bosseln, also so Seelenschminkerei oder so, sondern dass es wirklich darum geht, mich tauglicher zu machen für die Antwort, die ansteht. So wie, da zitiere ich immer gern den Ben, der sagt, vollende nicht dich, sondern jedes deiner Werke. Und wenn man sich da Mühe gibt, das zu machen, dann wird man dadurch auch selber anders. Man kann das nur nicht direkt machen. Man soll es auch nicht auf Umwegen machen, sondern man soll wirklich am Werk bleiben und dann wird man jemand. Also man tut, was man kann, wenn man sich bemüht, das gut zu tun, ist man hinterher gut geworden. Halbwegs.
Zu dem Verachten noch mal einen modernen Autor, Ortega y Gasset, spanischer Philosoph des 20. Jahrhunderts. Es geht nicht um Beurteilen, es geht um Verstehen. Mhm. Wäre ja. Also meine Antwort darauf. Ja. Ich muss erstmal verstehen. Und aus dem Verstehen heraus beschäftige ich mich dann auch damit. Und dann fällt ein Beurteilen erstmal völlig flach. Und dann helfe ich dem Nächsten vielleicht auch damit.
Ja.
Indem ich versuche, ihn zu verstehen, helfe ich ihm.
Ja. Mit dem Zeitindex sofort zugegeben. Ja. Ich würde da nur anschließen, dass wir hinterher ja auch beurteilt werden wollen. Wir beurteilen wollen selbstverständlich,
wir
ja.
Oder wollen wir nur
nein, hoffentlich nicht bloß, sondern genau dieser andere Punkt gehört dazu. Das meint Hegel mit Anerkennung. Also jemanden anerkennen heißt, dem anderen ein Urteil über mich zu muten und zutrauen. Und ohne das gibt es Personen nicht. Das andere ist, sehe ich, wittere ich so eine, die Falle der pur therapeutischen Einstellung. Also sowas findet man tatsächlich bei den Therapeuten, das ist ganz ausgeprägt bei Drewermann etwa, in solchen Punkten zu sagen, ich habe nur zu verstehen, wo ich sage, nein, nein, es wird auch geurteilt. Machen wir ein frommes Beispiel, dann ist das Jesus und die Ehebrecherin, dass er zwar sagt, die wird jetzt nicht gesteinigt, das ist klar, die Leute gehen alle weg. Und dann sagt er auch, ich verurteile dich auch nicht, aber beurteilt hat er natürlich die Tat schon. Er sagt, es ist eine Sünde und er sagt, sündige nicht mehr. Er sagt nicht, ab jetzt nur noch einmal im Monat oder so, sondern er sagt, nein, überhaupt nicht mehr.
Nun ist das da menschlich gemeint. Da wird nicht von Jesus ausgegangen, von einer göttlichen Instanz, sondern es wird von dem Umgang von Menschen mit Menschen ausgegangen. Und da finde ich, bin ich in der besseren Position, wenn ich versuche zu verstehen und nicht gleich zu beurteilen.
Nein, ich habe ja gesagt, zeitlich, haben Sie jetzt wiederholt die Zeitlichkeit, da war kein Streit drüber. Die Frage ist, was erkenne ich? Tatsächlich wählen wir doch Menschen zu unseren Freunden oder nicht? Und wir sind froh über die Freunde oder Partner, die Kinder wählen oder nicht. Das sind doch alles Urteile. Also wen wir uns zum Freund nehmen oder nicht und wen, wo wir uns darüber freuen, bei unseren Eltern oder Freunden oder so und deren Partner oder Partnerin, das sind doch alles Beurteilungen. Die sollen natürlich erfolgen, nicht auf den ersten Blick dahin, sondern vernünftig nachverstehen und mitverstehen. Aber im Verstehen, das den menschlichen Wert des anderen ausklammert, behaupte ich, ist kein richtiges Verstehen.
Warum muss es den Wert ausklammern?
Weil,
also im Gegenteil, ich gebe ihm Wert, wenn ich versuche.
Nein, Sie haben doch keine Werte zu vergeben, sondern Sie haben zu erkennen, dass er Werte hat.
Oder so.
Ja, okay. Bitte. Ja, und, okay. Und anerkennen, wie viele Werte jemand hat, heißt ihn beurteilen. Und da haben wir öfter geredet über Werte, dass wir zwei Werte haben, jeder von uns. Wir haben einen Gebrauchswert, das geht los mit unserem Material. Da warten zum Beispiel diese Rollkommandos der von der Transplantation auf die Hornhaut und dies und jenes und alles so. Dann haben wir seelische Qualitäten, intellektuelle Qualitäten, gelernte Fähigkeiten, danach werden wir bezahlt oder so. Das ist also ein Grundwert, den wir haben. Und Wert heißt immer mehr Wert oder weniger Wert als andere. Dann haben wir einen Wert als Menschen. Das ist der moralische Wert. Thomas sagt, also ich kann gut sein als Prof, als Taxifahrer, als Uhrenhersteller oder was weiß ich auch immer. Und ich kann gut sein als Mensch. Und das heißt moralisch gut. Auch da gibt es also Menschen, ich habe das noch erlebt, früher war das so üblich bei Frauen, die reden von anderen immer, das ist ein wertvoller Mensch oder so. Das war früher so eine Redensart, entsinne ich mich noch, wie ich so jünger war, sagten die immer so. Also da ist es der moralische Wert, sagt Thomas. Also da ist ein Wert nicht nach einer bestimmten Qualifikation, sondern ein Wert als Mensch. Und dann haben wir eine Würde drittens. Die ist unvergleichlich und unendlich. Aber wenn ich jetzt also jemanden verstehe im vollen Sinn, dann verstehe ich natürlich auch seinen Wert. Und zwar beide Wertkategorien. Und insofern steckt, behaupte ich, in einem wirklichen Verstehen schon die Werte drin. Im anderen Fall fällt mir nämlich dann diese Karikatur ein, wo da so ein Teenager, ein Junge da auf einer Bank sitzt und neben ihm steht sein Freund und sagt, was bist denn schon wieder sauer? Hast du wieder Zoff mit dem Alten? Sagt er, nein, viel schlimmer, der versteht mich. Ne? Also genau diese Dimension gemeint, ne? die da hineingehört, nicht? Dass man da nochmal gucken muss. Also, wir wollen, ich lebe, damit ich erkenne, sagt er. Und warum will ich erkennen? Und jetzt sagt er nicht, um glücklich zu sein oder um mich zu vollenden oder so, sondern damit der Übermensch lebe. Also er versteht sich auch ganz, das ist sein Ethos, dass er sich ganz in eine Aufgabe hineingibt. Und seine Aufgabe ist die Vorbereitung seiner, wie anderer, auf den Übermenschen hin. Und deswegen schreibt er, wir experimentieren für ihn. Nicht? Das ist das Einzige, was wir können, denn wir sind es ja nicht. Wir können es also auch nicht lehren. Deswegen zieht er ja dann die Züchtung vor, weil das auch zum Experimentieren gehört. Nicht? Das hat er übernommen, so wie bei Fichte und den Leuten, die sagen, wir sind so verloren, wir können gar nicht richtig erziehen. Deswegen dann ja Fichte der Meinung war, man muss den Leuten die Kinder erstmal wegnehmen. Und die müssen von Leuten erzogen werden, die Fichte studiert haben. Und in erster Linie und in zweiter Stelle den Pestalozzi, weil das war für ihn der Pädagoge. Das war also die richtige Pädagoge. Also jemand muss also studieren, Fichte und Pestalozzi, und dann kann man denen die Kinder geben. Und der Staat muss also den Eltern, wenn die Kinder nicht freiwillig hergeben, und das tun sie leider nicht, weil die eben noch nicht so befreit sind, nicht, muss man ihnen die Kinder wegnehmen. Und dann kann man in der nächsten Generation schon aufhören. Also da braucht man sie nicht mehr, denen wegzunehmen, denn dann klappt es. Und das hat es ja, ich darf es nur in Erinnerung rufen, bei uns vor dem dritten Familienbericht damals in den 60er Jahren auch gegeben. Als noch Geld da war, aber auch diese Idee, die Eltern sind ja nicht diplomierte, also Pädagogen, die können unmöglich die Kinder aufziehen, sondern die muss man Diplompädagogen geben und die müsste man so bezahlen, dass diese Pädagogenpaar von 4 Kindern leben kann, die es da erzieht. Und dann wäre in einer Generation was zu schaffen. Dann war dann inzwischen das Geld dann schon knapp geworden und das war dann wieder als Illusion gestrichen im dritten Familienbericht. Aber bis dorthin war das auf dem Weg bei uns in Deutschland auch. Diese Idee einer solchen Diktatur muss man schon mal sehen, dass es da so solche Dinge gibt. Und im Sozialismus war das ja immer ein ganz wichtiger Punkt mit der Schulung. Nicht, dass die hingehörte, die Schulung lebenslang in den Betrieben immer noch mal. In der Fortsetzung. Und so sagte er, also wir können das nicht also unmittelbar weitergeben, wir können nicht richtig erziehen, aber was wir können, ist experimentieren. An uns und an anderen und auch auf dem Weg der Züchtung, dachte er, dass man da was unternehmen kann, nicht einfach so der Evolution so, sondern eben der Züchtung. Züchtung heißt ja eben Auswahl auf bestimmte Ziele hin oder so etwas, dass man das hier macht. Bei der Evolution kann man nicht von Auswählen sprechen, sondern hier muss man sagen, hier wird ausgemerzt das Untaugliche. Das ist eine negative Auslese, die bei der Evolution folgt, während bei der Züchtung mache ich eine positive Auslese. Das ist der Unterschied von beiden. Und sagt, wir könnten versuchen zu züchten auf den Übermenschen hin und eben experimentieren. Jedenfalls darf es nicht bei uns stehen bleiben. Und da hinein gehört dann auch dieser wichtige Punkt, dass er dann sagt, es ist mehr Vernunft in deinem Leib als in deiner Vernunft. Wie schön, dass er hier von Leib spricht und nicht von Körper. Nicht? Wo der Körper eben dieser äußere Gegenstand ist, mit Gewicht und Maßen, während Leib von der Wurzel Liv, Leben kommend, eben mein Dasein für oder so heißt. Und da sagte er, da ist in unserem Leib oft mehr an Vernunft als in der Vernunft. Das ist ein wichtiger Punkt, der hingehört. Und auch das, was du deine Weisheit nennst, wer weiß, wozu dein Leib gerade diese Weisheit nötig hat. Also, dass es so etwas gibt. Die Frage ist, wo er es hernimmt. Im Horizont der Schöpfung kann man sowas natürlich leichter sagen. Im Bereich des Schöpfungsdenkens. Da kann ich natürlich leichter sagen, dass das wirklich so ist. Nicht? Im anderen Fall ist das Problem, wie das ist mit dem, was da wirklich vererbt wird, wenn das tatsächlich so läuft, wie sich das der normale Evolutionist vorstellt, dass es immer um die Ausmerzung der weniger Tüchtigen geht, sodass also die Lebenstüchtigen übrig bleiben, dann ist die Frage, ob das dann wirklich die eigentliche Weisheit ist, die wirklich auf den Übermenschen hinführt. Zum Beispiel wäre meine Frage also an Nietzsche hin gewesen, wenn das wirklich so läuft, wie das dort überall ist, wie kann man da erwarten, dass das wirklich statt zum letzten Menschen, zum Übermenschen führt? Da ist eine Spannung drin. Nicht? Wo wird das wirklich gesehen, wenn man natürlich anders ansetzt, vor allen Dingen auch dann so ein bisschen eben optimistischer, wie das so die Amerikaner machen, mit den positiven Ansätzen und Regungen, die auch in uns drin sind als erste Bestimmungen, dann kommt natürlich dann nochmal wieder was anderes raus. Und dass da tatsächlich auf die Leiblichkeit hinzuhören ist, das ist also sicher richtig. Es gibt auch einen schönen Aufsatz, ein schönes Kapitel von Karl Friedrich von Weizsäcker in seinem Buch Garten des Menschlichen, wo er das extra anspricht, diese Vernunft der Natur oder des Natürlichen in uns. Dass da Dinge stimmen, die dann durcheinander gebracht werden. Und das ist dann so der Hintergrund, den er dort hat. Ja, dann sind wir eigentlich hier zu Ende. Dann kommt er nochmal auf den Übermenschen zurück und fragt sich, das wäre der Wert unserer Kultur, wenn es da schon Übermenschen gegeben haben sollte. Nicht? Das ist eben die Frage, Einzelne, die es gegeben haben soll. Jetzt fragen Sie mich nicht, wie man das wieder in Verbindung bringen soll mit der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Nicht? Dann würde ich auch sagen, das bringt er auch nicht hin. Das ist ja einfach ein Mythos und eine Bestimmung. Es ist eine Aufgabe, die er damit formuliert. Nämlich sage ich ja oder sage ich nein zu dem, was ist. Und der Übermensch wäre der zu jedem Augenblick ja sagt. Zu jedem. Das ist schon die Frage, ob er das zum Beispiel nach einem Besuch in Auschwitz auch noch so geschrieben hätte. Muss man das wirklich sagen, sondern wie muss ich damit...
Die Grundbedingungen des Menschseins, die bleiben ja im Großen und Ganzen die gleichen.
So ist es.
Und jetzt sage ich dazu ja oder nein. Und
so ist es.
Dann wird es auch nicht... So, dann ist es, kommt es eben auf das Verhältnis
so ist es.
Drauf an.
Ja.
Und nicht jetzt, dass man das kann man eben nicht ändern.
Ich meine eben, das kann man nicht, es ist so wie es ist.
Das stimmt, ja. Das ist seine Stimmigkeit.
Ja, in diesem Sinn stimmt es, nur ist das Bild eben natürlich falsch. Ich meine, es ist ja schon deswegen falsch, weil es gar keine Wiederkehr des Gleichen gibt, weil eine Wiederkehr schon dadurch nicht das Gleiche ist und bestenfalls dasselbe, weil es die Wiederkehr ist. Und das zweite Mal ist nicht das erste Mal. Das ist auch eine Qualität. Also insofern, aber das ist ihm natürlich auch bewusst. Er sagt nur, das ist eben das Bild, was er dafür gefunden hat. Und dann muss man mal gucken, wie das ist. Also ich bin schon froh, dass wir es eher mit nicht der Wiederkehr, sondern einerseits der Einmaligkeit haben. Nicht? Und in diesem Sinn, jetzt ist die Zeit nämlich schon wieder rum, darf ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Und alles Gute im neuen Jahr. Nicht? Und dann sehen wir uns wieder, wenn es, also wenn Sie wollen oder liebe Gott will, am 11.
Ja.
11. Januar.
Und zu den Chinesen steht was im Streiflicht, aber da ist es
so?
Ja,
das heißt On Fairy Tales. Das ist in einem Buch drin, das heißt irgendwas mit gute Drachen, glaube ich.
Das finde ich.
Nicht. Ja, das finde ich.
Das ist der Kultur.